Die Lebenserwartung in der Schweiz ist im letzten Jahr gesunken wegen der Corona-Pandemie. Für Frauen ging sie um ein halbes Jahr auf 85,1 Jahre zurück, für Männer um 0,9 Jahre auf 81 Jahre. Eine Abnahme der Lebenserwartung ab Geburt gab es in der Schweiz seit Jahrzehnten nicht mehr. Wie ist das einzuordnen? Das wollte Lilibelle Eisele von der Medizinhistorikerin Martina King von der Universität Fribourg wissen.
Naja, in gewisser Weise ist es schon sehr bemerkenswert, weil diese Pandemie jetzt sehr lange dauert. Wir haben natürlich im Mittelalter extreme, unaufhörliche Pestwellen, aber das ist überhaupt nicht vergleichbar, weil man da keine demoskopische Statistik hat. Und wenn man jetzt die Geschichte der Moderne und ihrer Seuchen anschaut, dann ist die Dauer dieser Pandemie 2 Jahre, die dann so weit geht, dass sie tatsächlich eine berechenbare, in die Zukunft projizierbare Abnahme der Lebenserwartung mit sich bringt, das ist schon bemerkenswert. Aber es überrascht mich nicht.
Bei 65-jährigen Frauen habe im Jahr 1944 ein so starker Rückgang der Lebenserwartung beobachtet werden können. Bei 65-jährigen Männern gab es einen solch starken Rückgang noch nie. Das schreibt das Bundesamt für Statistik. Was bedeutet das für die Gesellschaft, dass die Lebenserwartung nun gesunken ist?
Das finde ich eine wahnsinnig schwierige Frage. Ich weiß nicht, ob es für die Gesellschaft wirklich so viel bedeutet, denn es ist ja eine sehr abstrakte Zahl und vergleichsweise eine kleine Zahl. Und da viel, viel handfestere und viel massivere Daten, viel beeindruckendere, sinnlich greifbarere Daten von so und so vielen Millionen Toten mittlerweile weltweit, von einer, sagen wir, 15-prozentigen Wahrscheinlichkeit der langfristigen Erkrankung. Da all diese Daten sehr beeindruckend, sehr erschreckend sind, auf der Hand liegen, für jedermann anschaubar und bislang die Akzeptanzentwicklung der Impfung noch nicht sehr tief beeinflusst haben, könnte ich mir vorstellen, dass diese Senkung der Lebenserwartung keinen großen unmittelbaren Eindruck macht. Aber ne, die Zahl ist sehr abstrakt und es gibt viele Statistiken, die mit Bildern, mit Intensivstationsbildern verknüpft sind. Die sind eigentlich greifbarer und man sieht da auch noch nicht so einen, sagen wir, massiven gesellschaftlichen Erschreckungseffekt.
Martina King, wenn wir uns die grundsätzliche Lebenserwartung anschauen, da kann man sagen, in den letzten Jahren ist sie konstant gestiegen. Können Sie das erklären? Was sind da die Hauptursachen für eine Zunahme der Lebenserwartung?
Ist schon bekannt, dass sicher 2 ganz, ganz wichtige Faktoren dazu beigetragen haben. Zum einen die Weiterentwicklung unserer Hochleistungsmedizin, die in der Lage ist, schwere Erkrankungen, die maßgeblich die Morbidität und Mortalität beeinflussen, also die Lebenserwartung, nämlich Tumorerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, diese Erkrankungen zu heilen oder die Sterblichkeit zumindest sehr stark hinauszuzögern. Das ist der eine Faktor, also unsere unglaubliche Hochleistungsmedizin, der medizinische Fortschritt und zum anderen wohl Veränderungen im großen Maßstab des Präventionsverhaltens. Also man sieht das an so einem relativ banalen Beispiel wie dem Rauchen, dass doch die allgemeine Informiertheit der Bevölkerung sich so stark auf das Gesundheitsverhalten, auf ein bewusstes, verantwortliches Präventionsverhalten auswirkt, dass ganz problematische Verhaltensweisen, die mit einer hohen Krankheitslast einhergehen, einfach in den letzten Jahrzehnten doch sehr stark abgenommen haben. Und das wirkt sich sicher unmittelbar auf die Lebenserwartung aus.
Sie haben frühere Pandemien schon angesprochen. Gegen Ende des Ersten Weltkrieges grassierte ja weltweit die spanische Grippe. Das Bundesamt für Statistik spricht von frappanten Ähnlichkeiten zwischen den beiden Pandemien, also zwischen der Corona-Pandemie und der spanischen Grippe. Inwiefern ist die Corona-Pandemie mit der spanischen Grippe vergleichbar?
Es gibt einige Aspekte der Vergleichbarkeit und andere der absoluten Unvergleichbarkeit, wie das so immer ist, wenn man in die Geschichte zurückblickt. Und ich glaube, da muss man genau hinschauen. Vergleichbar ist natürlich die unter modernen Bedingungen relativ einzigartige Ausbreitung. Das ist wirklich ein globales Seuchengeschehen. Das haben wir seit der Pest so nicht gesehen. Und das kann man mit der Pest auch nicht vergleichen, weil es sich modernen Austauschbeziehungen verdankt. Also das heißt den Austausch von Informationen, von Menschen und von Gütern. Und einen, sagen wir, ebenfalls global ausgedehnten Verkehr von Menschen, Gütern und weniger von Informationen haben Sie natürlich in den letzten Monaten des ersten großen globalen Materialkrieges. Das ist einfach eine ganz, ganz große Zirkulation von Truppen, Truppenbewegungen weltweit, die sicher zur Ausbreitung, globalen Ausbreitung dieses Virus beigetragen haben. Da liegt für mich tatsächlich Vergleichbarkeit. Was natürlich auch vergleichbare Momente sind, sind, dass man ein sehr hoch ansteckendes Atemwegsvirus hatte, genau wie das Coronavirus, dem man zunächst mal nur mit Lockdowns, also mit massiven gesellschaftlichen Eingriffen von staatlicher Seite beikommen konnte und mit den entsprechenden wirtschaftlichen Schäden und auch mit dem entsprechenden niedrigen Akzeptanz in der Bevölkerung, vor allem in der amerikanischen Bevölkerung, was sozusagen, da ist die Influenza-Pandemie am besten erforscht. Was man jetzt nicht vergleichen kann, ist einfach die Situation. Sie haben eine unentwickelte Gesundheitsfürsorge, Sie haben die letzten Monate des Krieges, Sie haben weltweit Währungskrisen, Inflation, Arbeitslosigkeit. Heute haben wir zumindest in der, sagen wir, industrialisierten Welt sehr, sehr hochentwickelte Gesundheitssysteme, Gesundheitsfürsorgen, die für alle da sind. Und wir haben eine Impfung. In sehr schneller Zeit einen hochsicheren Weg aus der Pandemie rausentwickelt. Das ist absolut unvergleichbar mit der Influenza-Pandemie. Das hat man da nicht. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt des Unterschieds. Und die Influenza-Pandemie hörte aus Gründen, die die historischen Epidemiologen noch nicht ganz verstanden haben, auf. Und zwar im Frühjahr 1919 gab es die letzten größeren und kleineren Wellen. Und dann möglicherweise aufgrund einer wirklich sehr hohen Durchseuchung der Weltbevölkerung hörte diese Pandemie auf. Corona scheint nicht aufzuhören. Da hören dann spätestens die Vergleichbarkeiten wirklich auf.
Martina King, zum Schluss, kann man bei den Auswirkungen der Corona-Pandemie von einer Trendumkehr sprechen oder erwarten Sie eher, dass sich die jetzt aktuell gesunkene Lebenserwartung wieder erholt und auf das Niveau wie vor der Corona-Pandemie zurückkommt?
Ja, das kann ich deshalb nicht voraussagen, weil es in einem ganz hohen Maß von der Akzeptanzentwicklung der Impfung abhängt. Ich denke, die Impfung ist der Weg aus der Pandemie. Und wenn sich die Akzeptanz günstig entwickelt, und das ist sehr, sehr komplex, das sind gesellschaftliche, kulturelle Faktoren, die man jetzt nicht in 5 Minuten abhandeln kann. Wenn sich diese Akzeptanz günstig entwickelt, dann denke ich, kann man davon ausgehen, dass sich dieser Trend zur Verkürzung der Lebenserwartung natürlich wieder umkehrt. Denn es ist tatsächlich die Möglichkeit, die Pandemie zu beenden. Und dann wird sich der bisherige Trend der Verlängerung der Lebenserwartung fortsetzen. Aber das kann man nicht vorhersagen. Also wenn die Akzeptanzentwicklung ungünstig verläuft, dann könnte es auch sein, dass wir diesen Verlust an Lebenserwartung nicht so schnell aufholen. Und das hängt wirklich davon ab, wie die Weltbevölkerung mit der Impfung umgeht und tatsächlich auch, wie gerecht die Impfstoffverteilung abläuft. Das ist ein weiterer ganz, ganz wichtiger Faktor, den wir einrechnen müssen.
Das sagt die Medizinhistorikerin Martina King. Sie forscht zur Geschichte der Bakteriologie und zu Seuchen.